Glück auf und willkommen zu In Arbeit, dem Podcast über Haltung, Substanz und Leidenschaft. In dieser Staffel geht es um Werte. Nicht als Etikett, sondern so, wie sie im Alltag wirklich wirken. Wenn entschieden wird, wenn es eng wird und wenn man trotzdem stehen bleibt. Mein heutiger Gast ist Hardy Klossek. Ich habe Hardy letztes Jahr bei den KI-Kompetenztagen in Essen kennengelernt. Und da war schnell klar, das ist keiner, der nur dabei ist. Das ist einer, der im Hintergrund so lange nachjustiert, bis es steht. Bild, Ton, Timing. Und am Ende vor allem Wirkung. Hardy nennt sich selbst Content-Produzent und Digital Storyteller. Aber wenn man das sauber übersetzt, geht es ihm nicht um Content, sondern um Vertrauen. Er schreibt sinngemäß, in einer Welt, in der Informationen im Sekundentakt verfügbar sind, entscheidet der richtige Content über Sichtbarkeit, Vertrauen und Erfolg. Und er setzt dabei auf drei Dinge: Authentizität, Schnelligkeit und kreative Konzepte. Immer mit dem Ziel, starke Geschichten zu schaffen, die Menschen erreichen und begeistern. Und wenn ich das mit der St. Galler Coaching-Brille lese, dann ist das als Arbeitshypothese im Wertekern Tempo. Aber nicht hektisch, sondern getragen. Verantwortung, weil Wirkung nicht verhandelbar ist. Und Wahrhaftigkeit, weil Authentizität bei ihm kein Claim ist, sondern eine Grenze. Hardy kommt aus der Vereinskommunikation im Fußball, einem Umfeld, in dem du unter Druck entscheiden musst. Loyalität ist dort kein Wort, sondern ein Preis. Und genau deshalb ist Hardy so spannend für ihn Arbeit, weil er Wirkung nicht nur produziert, sondern trägt. Als Unternehmer mit Klossek Media und im Podcast Ungefiltert mit dem weißen Brasilianer Ansgar Brinkmann. Ehrlich, direkt ohne Floskeln. Kein PR-Gespräch, kein Verhör, ein Gespräch auf Augenhöhe.
In Arbeit, der Podcast mit Sebastian Matthias Skotnik, präsentiert von Expertiv.
Hardy, schön, dass wir zusammengekommen sind. Danke, dass du mir deine Zeit schenkst.
Wahnsinn. Also ich bin total begeistert und ich habe das schon den ganzen Morgen überlegt, was wird Basti wohl sagen, ne, weil ich deinen Podcast ja kenne und auch schätzen gelernt habe in den letzten Tagen, nachdem die Anfrage kam. Und ich habe die ganze Zeit immer gedacht, was will der erzählen? So, was will der erzählen? Und wie sieht das aus, wenn man von außen drauf guckt? Also ich bin begeistert. Ich habe gerade eine Gänsehaut gekriegt, als du gesagt hast, Loyalität ist der Preis oder ist ein Preis. Das ist ein Satz, über den muss ich erstmal nachdenken.
Habe ich gar nicht gemerkt, als ich dich angeguckt habe.
Das ist cool. Also das war wirklich ein cooler Satz, über den lass uns doch mal in der Folge noch ein bisschen
100%ig, als hättest du gewusst, wie mein Drehbuch aussieht.
Genau.
Hardy, ich bin heute nach Lingen gekommen,
ja.
Am ADW.
Herzlich willkommen,
genau. Vielen Dank, ja, also wir sind gerne hier. Über die 31 und sind dann irgendwann in Lingen abgefahren und sitzen jetzt hier wo?
Wir sitzen in meiner Heimat, im Heimathaus Schepsdorf.
Ja.
Das ist der Ortskern vom Lingener Stadtteil Schepsdorf.
Mhm.
Lingen hat 60.000 Einwohner, Schepsdorf, meine Heimat, ist halt wirklich so ein ganz, ganz kleiner Ort. Wir haben knapp über 2.000 Einwohner, aber ich liebe und schätze das einfach, wenn ich in der Weltgeschichte umher segel, wollte ich gerade sagen, und wenn ich dann wieder hier bin, weil hier ist der Ort, an dem kenne ich alles, an dem kenne ich alle Abläufe, an dem kenne ich jede Person und hier kann mir keiner was. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Das ist meine Heimat, das ist meine Basis.
Das klingt ganz stark nach Sicherheit. Welche Sicherheit gibt dir dieser Ort, beziehungsweise diese Community, die Bubble, in die du dich wieder zurückflüchtest, wenn du gerade eben aus Athen kommst, weil du mit Bayer Leverkusen unterwegs warst, zum Beispiel?
Das ist ein total gutes Beispiel, weil mich das total erdet. Ich habe eine Emsländerin geheiratet und das meine ich mit allergrößten Lob. Die kommt von hier, die kriege ich hier auch nicht weg.
Mhm.
Und sie ist quasi so der Anker, weil sie halt so das vermittelt, was du gerade sagtest. Das ist so meine Sicherheit, das ist meine Base. Und natürlich holt sie und auch der Ort selber holt mich immer wieder zurück. Also wenn du in Kopenhagen bist mit Bayer Leverkusen und sitzt auf einer Toilette mit Sitzheizung und am nächsten Tag merkst du auch noch, okay, wenn du dich auf dieser Toilette noch nach vorne beugst, sprüht dir sogar die Toilette noch ein bisschen Parfum in den Hintern. Also wip, wip, Luxus, Luxus und kommst dann wieder nach Schepstorf in deinen sicheren Hafen. Das holt dich dann auch wirklich ein Stück weit runter, damit man nicht ausflippt. Ne? Weil gerade wenn wir über die Fußballszene reden, wenn wir über solche Branchen reden, wo unheimlich viel Geld auch umgesetzt wird und unterwegs ist, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, für sich einen Ort zu haben, an dem man sagt, ey, so, ey, ich bin nicht wichtiger als die anderen.
Okay, erstmal Grüße gehen raus an deine Holde. Ne?
Unbedingt.
Auf jeden Fall, sonst wärst du nicht da, wo du bist, und zwar hier.
Genau.
Nichtsdestotrotz, auch wenn du sagst, das erdet mich, wenn ich draußen unterwegs war in der Weltgeschichte, habe ich den Eindruck, dass du Sicherheit ja über deine Frau bekommst, Sicherheit über den Ort, aber du bewegst dich auch anders hier so, weißt du? Warte mal, ich gehe mal kurz rüber, das sind 5 Minuten, dann habe ich die Kabeltrommel.
Genau.
So.
Ja. Und das, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche. Mhm. Und das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Punkt Sicherheit. Hätte ich meine Kabeltrommel nicht gehabt, wäre ich hier vorne zu Hermann Josef oder links zu Franz gegangen.
Ja, verstehe.
So, weil ich halt jeden kenne und die Abläufe, das habe ich gerade schon gesagt, kenne. Und ich hätte eine Kabeltrommel innerhalb von 10 Minuten oder 5 Minuten hätte ich organisiert.
Ja,
auf jeden Fall.
Routine ergibt Sicherheit, ja?
Ja, und das, was ich gerade auch noch sagen wollte, es ist total bescheuert, wo du die A31 angesprochen hast. Ne? Mhm. Ich habe das immer, für mich ist das immer total lustig, wenn ich unterwegs bin. Ich bin auch sehr viel mit dem Auto unterwegs. Und wenn ich diese A31 runterfahre oder beziehungsweise hochfahre.
Ja, zu dir nach Hause.
Richtig, zu mir nach Hause und dann richtig brettern. Die kannst du ja noch brettern, da kannst du ja noch richtig Gas geben. Und Es ist egal, wo ich war, ob ich vom Flughafen komme, ob ich von einem Einsatz komme, ob ich von den KI-Kompetenztagen, wo wir uns kennengelernt haben, komme. In dem Moment, wo ich mein Atomkraftwerk sehe in Lingen, stellt sich dieses Heimatgefühl ein, weil dann weiß ich, jetzt bin ich gleich in Schepstorf.
Jetzt bin ich voller Energie.
Ja, absolut, genau. Und das ist so ich meine, das Atomkraftwerk.
Du strahlst dann quasi. Ja?
Volle Kanne. So ein gutes Wortspiel. Ja, und es ist so, ich habe da gestern sogar noch drüber gesprochen, da haben wir auch so gelacht, so das Atomkraftwerk, das vermutet man nicht, aber ich meine, es ist ja auch nicht mehr im Netz, da werden zwar noch Brennstäbe hergestellt für andere Länder, aber so, es ist für mich sind so diese Kühltürme.
Ja.
Das ist das erste Stück Heimat und dann fühle ich mich einfach wohl und dann weiß ich, okay, jetzt kommst du nach Hause und ist egal, ob du gut warst, mittelmäßig, schlecht warst, da kommst du wieder nach Hause und da bist du der, den alle schätzen.
Mhm. Wenn sie dich denn alle schätzen.
Wenn sie mich alle schätzen.
Aber da gehe ich von aus. Das habe ich, wenn ich in die A43 fahre. Und dann weiß ich, wenn ich runterkomme in den Stadtteil, in dem ich wohne, seit über 20 Jahren.
Wo wohnst du?
Ich wohne in Bochum, im Bochumer Süden.
Okay.
Und komme aber eigentlich gebürtig aus Recklinghausen.
Geile Gegend.
Ja, definitiv. Aber ich habe meine Frau da auch nicht weggekriegt aus Bochum. Und mittlerweile bin ich da auch, ja, und ich bin da auch sehr, sehr angekommen. Also ich bin jetzt mittlerweile auch mehr Bochumer, als dass ich Recklinghausener, sagt man, nicht Recklinghäuser im Übrigen, Recklinghausener war oder bin.
Das Witzige ist, ich habe in Gelsenkirchen, habe ich...
Vergleich Gelsenkirchen nicht.
Nein. Das würde ich nie tun. Ich wollte nur sagen, ich habe in Gelsenkirchen Journalismus studiert und habe dann aber in Gelsenkirchen Resse gewohnt. Das heißt, bis in die Stadt Recklinghausen
war nicht weit.
War es näher als bis in die Stadt Gelsenkirchen. Mhm. Also von daher, Herten, Recklinghausen.
Ah, geil.
Genau, und das ist dann halt, entweder du liebst sie oder du hast sie. Ich glaube, da gibt es nichts so dazwischen. Ja, aber
selten Graustufe.
Ja, aber dass meine Familie kommt aus Gelsenkirchen. Mein Opa war Fleischermeister in Gelsenkirchen-Bismarck. Also geil. Von daher ist das Ruhrgebiet, das ist meine Ecke.
Schöne Schnittmenge, die wir da haben. Ja. Hadi, lass uns über dein Handwerk sprechen.
Gerne.
Es gibt in deinem Handwerk, hundertprozentig, wenn du darauf schaust, Regeln. Ich brauche von dir eine Regel, die dich über all die Jahre am meisten getragen hat, egal ob Presse, Fußball oder Content.
Ich glaube, du hast das in der Anmoderation, hast du das oder in dem Intro, hast du das schon sehr gut zusammengefasst und da habe ich mich total abgeholt gefühlt, als du sagtest Authentizität.
Mhm. Ah, dieses Wort, was ich immer Authentizität, einbaue und überhaupt nicht sprechen
genau,
kann.
Also das ist und das ist, glaube ich, mein großes Fund, weil ich auch gar keine Lust habe, mich großartig zu verstellen. Und jetzt auch gerade in der Zeit, wo ich mich vor 2 Jahren selbstständig gemacht habe, meine GmbH gegründet habe, ist mir das sogar noch mal bewusster geworden, zu sagen, ich will gar nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die nicht echt sind oder wo ich nicht das Gefühl habe, dass sie echt sind. Mhm. Das ist für mich halt wirklich eine Grundvoraussetzung. Und diese Authentizität, diese Ehrlichkeit vor der Kamera, hinter der Kamera, ich glaube, deswegen werde ich auch gebucht. Also das ist meine Vermutung. Ich weiß es nicht genau.
Hast du mal gefragt?
Das können dir Kunden halt wahrscheinlich besser beantworten. Aber ich glaube, dass das ein Fund ist. Weil die Leute wissen, mit denen ich zu tun habe, die wissen, ich habe einen Kopf wie ein Sieb. Das heißt, ich vergesse sowieso alles. Und wenn ich rumrennen würde und mir nur Spinnereien ausdenken würde, ich könnte mir die gar nicht merken.
Ja, du hast gerade eben aber aus der Einleitung zitiert. So ein Sieb kannst du gar nicht haben. Weil ich weiß schon fast gar nicht mehr, was da drin steht.
Frag mich in 3 Stunden nochmal.
Okay, ja. Also Kurzzeitgedächtnis funktioniert, langfristig dauert ein bisschen.
Absolut, absolut.
Ihr wisst, wie das läuft. Podcasts leben von Menschen, die zuhören, teilen und weitersagen. Wenn euch In Arbeit gefällt, folgt dem Kanal, werdet Follower, gebt eine Bewertung ab oder empfehlt die Folge weiter. Denn genau das sorgt dafür, dass die Gespräche weitergehen. Mit Menschen, die wirklich was zu sagen haben.
Nimm mich mal mit in eine Minute, in der du gemerkt hast, ein Detail entscheidet über Vertrauen. Was war das? Ton, Licht, Schnitt oder Timing? Und was hast du konkret gemacht?
Boah, ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten soll, weil die so in sich sehr komplex ist.
Wenn du arbeitest, dann brauchst du unmittelbar das Vertrauen deines Gegenübers. Egal, ob du oben als Pressesprecher auf der Pressetribüne oder an dem Tisch sitzt,
ja,
wo du 2 Trainer neben dir hast, die ein gewisses Stück Vertrauen zu dir brauchen.
Absolut.
Gerade im Bereich des Contents, egal mit wem du arbeitest, musst du ganz schnell Vertrauen entwickeln. Und wenn du jetzt mit Ansgar deinen Podcast machst oder euren Podcast machst, habt ihr einen Gast. Und da weiß ich es nur aus eigener Erfahrung zu gut, wie wichtig es ist,
ja,
schnell Vertrauen aufzubauen. Also worauf kommt's an bei dir?
Ich glaube, das kannst du kannst sowas nicht lernen und ich glaube, du kannst sowas auch nicht forcieren. Wenn du merkst, du hast eine Ebene mit jemandem oder andersrum, wenn du merkst, du hast gar keine Ebene, ist es, glaube ich, ganz, ganz schwierig, das zu spielen. Ich denke, dass du das ähnlich siehst, weil in deinem Podcast hast du ja auch sehr, sehr viele Menschen und wenn die Chemie nicht stimmt, dann kannst du noch selber so viel dich vorbereitet haben, dann ist es einfach, wird's einfach nicht gut.
Was machst du denn? Was würdest du, oder hast du schon mal so einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, boah, what the fuck, passt gar nicht,
ja,
aber ich muss hier liefern,
ja,
und das in einer Qualität, wie es alle gewohnt sind. Was hast du gemacht?
Das hat man öfter, natürlich. Ich möchte das gar nicht so ausplaudern, weil...
deshalb sind wir aber hier, mein Freund.
Ja, klar, ist mir schon klar, dass du gerne auch, natürlich willst du ja auch Namen hören.
Ohne Witz, keinen Namen. Nur wie gehst du damit um?
Indem ich das ertrage.
Okay.
Indem du dann in dem Moment musst du auf Professionalität umschalten.
Okay.
Weil ich glaube, wenn du ein Gespräch führst, so wie wir jetzt beide, und wir gerade warm werden, weißt du, wir gewöhnen uns jetzt gerade aneinander, sitzen jetzt erst seit 10 Minuten an einem Tisch und ich glaube, das wird gleich sogar noch wärmer und das wird gleich noch besser, weil wir uns ja kennengelernt haben in einer Situation bei den KI-Kompetenztagen, die dann halt auch sehr, sehr entspannt war. Und jetzt ist gerade so eine Situation, wir werden gefilmt, wir haben Mikrofone vor der Birne. So.
Spürst du Druck?
Ja, Druck nicht.
Ich nicht.
Druck nicht, aber schon ist das ja...
Wir wollen beide liefern, ne?
Ja, ist klar. Vor allen Dingen ist das eine außergewöhnliche Situation für mich, weil ich normalerweise der bin, der zuhört,
ja,
und die Fragen stellt, gerade auch in dem Podcast mit Ansgar. Jetzt bin ich übrigens sehr, sehr schön an dieser Frage vorbeigegangen. Ich habe die Frage gar nicht beantwortet. Also ja, klar, diese Situationen kommen immer. Also die kannst du gar nicht, die kannst du gar nicht.
Du hast sie beantwortet, indem du gesagt hast, ich halte aus.
Ja.
Ich mach's mit Professionalität.
Genau.
Ja.
So ein positives Beispiel, ne? Wenn du zum Beispiel in der Entourage mitlaufen darfst, wie bei Lukas Podolski zum Beispiel, da durfte ich 3 Tage hinterherlaufen in Trainingslager, damals, als er mit Gornik Dzsabrze in Österreich war.
Ja.
Du kriegst ein Gefühl für solche Promis.
Na,
und
klar.
Für solche Menschen. Und du weißt irgendwann, so nach ein paar Stunden, weißt du, meinen die das ernst? Oder ist das auch nur so angeknipst, weißt du, jetzt, wo die Kameras und die Handys auf allen gerichtet sind? Da habe ich übrigens auch noch ein Negativbeispiel. Ne? Aber bei Poldi war das zum Beispiel so, du merkst sofort, der ist genauso, wie du dir das vorstellst. So der ist auf Augenhöhe, veräppelt der die Leute, mich, die Hotelrezeptionistin und so. Aber alles nicht auf dieser gemeinen Ebene, sondern alles mit Respekt.
Aber der verstellt sich nicht, ne? Der steht nicht auf einer Bühne. Der ist so, wie
kann
er ist.
Kann der auch
nicht. Ich glaube, nein, kann der nicht.
Kann der auch nicht. Also, aber das
nicht
ist,
nur, dass er das nicht will, der kann das auch
genau,
nicht.
Genau, aber das ist aber positiv. Ne? Ich bin zum Beispiel mal hinter einem Tennisspieler hinterhergelaufen, dessen Namen ich nicht sagen will, ein deutscher Tennisspieler. Und da war es genau das Gegenteil. Also voll.
Ja?
Ja.
Schön, dass das so mannigfaltig ist. Ich finde es cool, auch wenn es teilweise anstrengend ist. Du hast ja gerade eben gesagt, ich ergebe mich dem, ne, und bin dann professionell. Aber das kostet natürlich auch Körner. Aber das fordert auch und ich finde das gut. Also ich
in dem Moment hast du nicht mehr so viel Spaß. Also das ist so das, was ich mache und das, was wir hier tun, das ist ja, wenn du den Leuten erzählst, dass du da Geld für kriegst, teilweise.
Ne, so also wenn, nicht, dass ein falsches Bild entsteht, ich kriege hierfür kein Geld.
Also ich bin auch für diesen Podcast jetzt auch nicht bezahlt worden.
Nee, das ist
aber
alles,
so das, was ich meine, so ich bin zum Beispiel nächste Woche mit Bayer Leverkusen in London bei dem Champions-League-Spiel und das ist ja ein ganz normaler Job, so. Und das ist ja, da erzähle ich auch keine Geheimnisse, dass ich dafür bezahlt werde. Ne, so das meine ich. Und das ist halt, ey, das ist ein riesengroßes Privileg.
Ja, das ist
total geil.
Mit dem, was du super findest und mit dem, was du gerne machst, hinterher auch noch Geld verdienst, das total. Ist Optimum, ne?
Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ist so, in dem Moment, wo das dann halt nicht so viel Spaß macht, ne, weil letztendlich sind das natürlich auch, du bist so viel unterwegs, du bist viel von zu Hause weg, das siehst du halt natürlich über Instagram oder über meine Social-Media-Kanäle, siehst du es halt nicht, ne, dass das auch sehr, sehr viel mit Entbehrung zu tun hat.
Also ich sehe das schon. Ich sehe schon, dass du, wenn du mit Bayer Leverkusen unterwegs bist, 3 bis 4 Tage nicht bei deinem Sohn und bei deiner Frau bist.
Genau.
Und wenn ich höre, dass es eine starke Bindung zu deinem Ort gibt, zu den Menschen, die hier wohnen, zu deiner Frau und zu deinem Sohn und nichts anderes spiegelst du mir auch, dann lässt du da was auf der Strecke, was dir zum Teil sogar wehtun könnte, wenn du abends im Hotelzimmer sitzt und nicht mehr mit ihm telefonieren kannst, weil er schon schläft.
Absolut.
Also dein Sohn jetzt, ne?
Das beste Beispiel ist, 2023 war ich 26 Tage am Stück unten in Österreich und in Bayern in den Trainingslagern der europäischen Spitzenclubs. Und da habe ich für mich auch selber gemerkt, so ab dem 20. Tag, wo du dann mit meinem Sohn war zu dem Zeitpunkt, ja 3 Jahre jünger, 6 Jahre alt, ne? 6, 7 Jahre alt. Und dann telefonierst du mit ihm. Und so ab dem 20. Tag war dann auch schon so, das war so diese Grenze, wo dann auch wirklich, wo es dann auch anfing, dann halt auch echt weh zu tun. Da hast du auf der einen Seite hast du wirklich den Traumjob, da mit Jürgen Klopp 3 Tage im Trainingslager von Liverpool umzugehen, Content zu drehen, das ist natürlich geil, aber das ist Jammern auf ganz hohem Niveau. Ich glaube, dass manche Hörer jetzt da auch sitzen und sagen so, Alter, was stimmt mit dem nicht, aber fahrt mal 20 Tage weg, habt Stress ohne Ende, ne, weil das ist auch Stress. Auf der einen Seite echt nur Positives, auf der anderen Seite so deine Familie vermisst du ja auch irgendwann. Und ich habe für mich so gemerkt, ob du in einem Hotel bist, was goldene Wasserhähne hat, oder du bist in einem Hotel für 49 Euro in Düsseldorf. Wenn du nach Hause willst, willst du nach Hause. Und das lindert nicht den Schmerz, ne? Dass du sagst, okay, aber jetzt muss ich mich zusammenreißen, schließlich habe ich hier goldene Wasserhähne. So, das interessiert null.
Ja, ja. Ich meine, wenn du auf der einen Seite nach Hause willst und es ist emotional gerade eben und dir fehlt die Bindung, ich gehe noch ein Stück weiter, gerade in dem Alter machen die Jungs und die Mädels. Mein Sohn ist jetzt 3,5. Wenn ich mir vorstelle, ich bin 20 bis 26 Tage weg, dann komme ich wieder, ist halt ein anderer Mensch, weil die machen so viele Sprünge und so große
Wahnsinn.
Sprünge.
Ja,
ne? Und da nicht dabei sein zu können, per Videotelefonie und so, was ganz bestimmt nicht dasselbe ist, machen wir uns nichts vor.
Ist so.
Das dann auch zu vergleichen mit, aber ich suche mir materiellen Ersatz, hinkt ja schon gar nicht, weil sonst würdest du gar nicht so drüber nachdenken, wie du drüber nachdenkst.
Ja, das
wenn
stimmt.
Du das nur stimmt. auf das eine, nämlich das Materielle, das der Fame und ich will gesehen werden und so, wenn du so gepolt wärst, würdest du heute wahrscheinlich ja auch nicht am Tisch sitzen, aber würdest du dir auch keine Gedanken darüber machen, wie geht's meinem Sohn dabei?
Ja, und vor allen Dingen, also da muss ich auch wieder meine Frau erwähnen. Also das ist natürlich, wenn du einen Partner hast, der dir nicht den Rücken frei hält, dann kannst du das nicht machen. So, und ich habe eine Partnerin oder eine Ehefrau an meiner Seite, die das das mitspielt und das schon seit zig Jahren. Und dafür gehört ihr natürlich der absolute Respekt. Man kommt da schon an so eine Grenze. Ne? Man muss auch genau überlegen. Ne? Die Weltmeisterschaft liegt an. Dann ist noch Weltmeisterschaft im Basketball der Frauen, wo mein Kunde halt auch krass mit drin ist. Nächstes Jahr ist die Weltmeisterschaft im Basketball der Herren in Katar. Mhm. Und. Das sind alles so Überlegungen. Ne? Muss ich da hin? Mhm. Soll ich das forcieren? Schicken die mich da von alleine hin? Mhm. Ne? So, das ist schon krass. Aber da kann ich ganz ehrlich sagen, also ich habe eine Frau an meiner Seite, die macht den Scheiß seit Jahren mit. Und für sie ist das auch gar nicht so schlimm, wenn der Alte auch mal ein paar Tage weg ist.
Ja, das kann sie wesentlich besser beurteilen als ich jetzt.
Ja, es geht dann halt echt um Pete, mein Sohn. Ne? Mhm. Aber meine Frau kommt damit gut zurecht. Und so kennen wir uns, so haben wir uns auch kennengelernt. Und Corona war ganz schlimm. Da war ich ja jeden Tag zu Hause. Und da haben wir beide gemerkt, dass unsere Ehe, unsere Beziehung auch darauf ausgelegt ist, dass ich auch mal ein paar Tage nicht da bin.
Dann hast du jetzt noch ungefähr 20 Jahre Zeit, darüber nachzudenken, wie wenn du nicht mehr arbeitest, dein Alltag aussehen sollte mit deiner Frau.
Ich kann mir gar keinen Alltag vorstellen, in dem ich nicht unterwegs bin. Also das ist ganz, ganz schlimm. Und das ist auch, das hat aber natürlich auch Auswirkungen darauf, wenn wir zum Beispiel in Urlaub fahren. Ne? Ich brauche wirklich 2-3 Tage, brauche ich wirklich im Kopf, um wirklich zu kapieren, dass jetzt finito ist.
Ne? Naja. Das kann ich mir gut vorstellen, vor allen Dingen, weil du ja mit Mitteln arbeitest, die selbst und ständig am Mann sind und auch immer Töne von sich geben.
Genau.
Und auch in einer Bubble lebst, in der du, wir haben es gerade in der Einleitung ja auch gehört, der Moment zählt.
Ja.
Und nimmst du den nicht mit, wird daraus nichts, gleich verdiene ich kein Geld. Fällt mir gerade eben ein, wenn ich durch die Wertehaltung-Linse gucke, ne? Wenn es schnell gehen muss, was ist dir heiliger, die Wahrheit oder die Schönheit? Bam.
Nee, da gucke ich meine Mitarbeiterin an, weil das ist so ein absolut elementarer Satz, den ich jetzt sage. Deswegen musste ich so lachen, weil sie könnte genauso hier sitzen, weil das ist ein elementarer Teil meiner Arbeit schon immer gewesen. Und ich sag immer den Spruch, Schnelligkeit geht über Schönheit. Das ist dann auch zum Beispiel, wenn ich mit den Fußballclubs unterwegs bin oder ich bin ja noch Pressesprecher bei Blau-Weiß-Lohne. Nichts ist für mich schlimmer an Social-Media-Content, wenn er zu spät kommt. Also das bereitet mir körperliche Schmerzen. Wenn ich zum Beispiel eine Halbzeitgrafik hochlade und die zweite Halbzeit läuft, ich, ganz ehrlich, Basti, ich habe da gerade eine Gänsehaut. Ey, hau einfach raus. Weißt du, das ist so, lieber die Information direkt raushauen, als dann wirklich nochmal drüber gucken und nochmal drüber gucken.
Beantwortet aber nicht die Frage. Hier geht es tatsächlich darum, ob du eher auf der Seite der Wahrheit stehst oder auf der Seite der Schönheit. Dass du schnell sein willst,
ach so,
unbestritten.
Okay. Boah, da muss ich drüber nachdenken.
Das ist oft so, wenn ich mit Gästen rede, dass die erstmal nachdenken müssen.
Gefällt mir total gut, weil da man ja auch selber so ein bisschen an seine Grenzen kommt. Und wenn ich hier so rede, kaufe ich mir eigentlich nur ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken.
Habe ich mir fast gedacht.
Aber da greift zum Beispiel wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Wir leben in einer Welt, in der die Medien viel manipulieren. Und ich komme ja aus dem Journalismus. Ich habe ja selber manipuliert. Und wir manipulieren ja auch durch Bilder, weil wir stellen Dinge ja manchmal sogar schöner dar, als sie vielleicht nach außen sind. Was aber nicht heißen soll, dass man nicht der Wahrheit auf der Spur ist, sondern man, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen.
Nee, gar nicht. Weißt du was? Ich habe gestern, ganz krass, habe ich mit Erdi auch drüber gesprochen und auch mit meinem besten Freund Jens. Geht um eine Folge von Ben Ungescriptet.
Ja, mein Lieblingspodcast, der einzige Podcast, den ich höre, außer in Arbeit natürlich.
Ja, habe ich mir, ist komisch, das ist immer so, wenn ich das anspreche, dann heißt es immer, den höre ich auch, natürlich in Arbeit. Ja,
genau.
Jetzt mal Spaß beiseite, tatsächlich, da ging es um Meinungsfreiheit, also er ist selber eingeladen worden in einer Talkshow.
Bei Unbubble im ZDF, ja, habe ich auch gesehen. Ja.
Und da ging es hinterher, wie wurde ich dargestellt und wurde geschnitten so, dass ich doof aussehe und. Aber auch, wie werden Fragen gestellt, warum wurde ich eingeladen, warum war ich hinterher derjenige böse, welcher aus dem Content- und Social-Media-Bereich und warum ist es dann hinterher auch in die rechte Ecke abgedriftet, bliblablub. Und da habe ich mir erstmal gedacht, krass, doch manipulativ. Und natürlich weiß ich, dass man Dinge so stellen kann, wie man sie stellen möchte, um in eine Richtung zu gehen. Ey Mensch, wenn ich einen roten Faden von einem Podcast habe, dann lenke ich dich dahin, wo ich dich hinhaben will, weil ich Fragen beantwortet haben möchte.
Ja.
Ich möchte die Wahrheit von dir haben. Ich möchte ja nicht, dass du mir Fragen so beantwortest, dass sie nicht der Wahrheit entsprechen. Das mache ich, um dich mit mir durch diese Podcast-Folge zu lenken.
Ja.
Wenn ich aber sage, guck mal, ich habe hier ein schwarzes Brett und da wird ein weißes abgebildet.
Ja.
Und du mir aber so lange erzählst, dass das schwarz ist, bis ich selber glaube, dann ist es eher Schönheit als Wahrheit.
Ja.
Wenn du sagst, da ist ein weißes Brett und ich kann euch sagen, wenn ihr hier sehen würdet, das kann man durch den Lichteinfall gar nicht sehen, das glitzert so sehr, dass da auch Diamanten drauf sein könnten, dann ist es die Wahrheit schön verkauft.
Also ich weiß auch genau, worauf du hinaus willst. In so einem Podcast ist man ja immer versucht, auch Dinge zu sagen, weil man weiß, draußen kommen die gut an.
Aber hier nicht.
Nein, pass auf, aber ich will dir das nur erklären. Mein erster Impuls war gerade, ja natürlich die Wahrheit. Mhm. So, ja klar, weil das so, da weiß ich ganz genau, die Leute sagen dann so, boah, cooler Typ, ne, der ist auf der Suche der Wahrheit. Und dann habe ich mich aber daran erinnert, wie oft ich selber schon in Situationen war, gerade auch in der Pressearbeit, auch bei Sportvereinen zum Beispiel, dass du auch gar nicht immer die Wahrheit sagen kannst.
Kommen wir gleich noch zu.
Gerne.
Greif nicht vorweg, weil das ist wirklich wichtig, aber ich verstehe, was du meinst. Es gibt eine Situation,
ja,
gibt
ich Foto, nicht.
Dann helfe ich dir.
Gut, alles klar, danke dir.
Gibt eine Fotoreihe von mir, wie ich ein Bier trinke oder das Bier fotografiere.
Ja.
Und das könnte ich ja einfach nur fotografieren als Informationsmedium, die in Instagram, ach, der Basti trinkt einen Fiegepilz in Bochum auf irgendeiner Terrasse.
Ja.
Nein, das muss doch gut aussehen.
Ja, ja,
das
klar.
Muss doch richtig gehalten werden. Gerade dann muss der Schaum auch so ein Stück runter und die Sonne, da liegt
ja,
ein Fall.
Genau.
Vielleicht liegt da noch ein Schnitzel neben oder sowas.
Ja, aber wenn du mich darauf ansprichst, ey, dann ganz klar Schönheit.
Und deshalb, ich wollte dir da zur Seite springen, dass wenn du sagst, immer jeder erwartet jetzt von mir und ich bin nur ein cooler Typ, wenn ich Wahrheit sage. Nee, du sollst erstens das sagen, was dich beschäftigt.
Ja.
Und zweitens, ich verstehe schon, dass du sagst, ja, natürlich habe ich auch manipuliert. Dann manipuliere ich ja auch, und zwar das Bild, weil ich will es so schön wie möglich haben. Das
Voll.
Ist eine sehr geringe Art der Manipulation, aber schon ein Stück weit schöner gemacht, als es eigentlich ist.
Ja, aber man will ja auch zeigen, was man kann. So, selbst im Privaten. Ich weiß nicht, ob du mir auf Instagram folgst, aber ich habe vor ein paar Tagen eine Bratwurst fotografiert. Ich weiß, das ist jetzt eine saudoofe Geschichte, aber ich habe 8 Fotos mit dem Handy gemacht und war nicht zufrieden und bin an mein Auto gegangen und habe meine fette Kamera aus dem Auto geholt.
Ja gut, das ist schon ein bisschen anders.
Um dann den Bratwurst zu fotografieren, dann das MacBook aufzuklappen, die Karte da rein und das Foto so zu bearbeiten, dass es nachher total geil aussieht in der Insta-Story. Mhm. Also deswegen doch ganz klar Schönheit. Es gibt auch zum Beispiel so dieses Beispiel, was ich auch immer anführe, das habe ich aus dem Studium und das ist mir immer im Gedächtnis geblieben. Das ist so dieses Manipulation durch Bilder. Da ist ein Bild zu sehen und auf dem Bild sitzt ein ganz, ganz vollgestaubter irakischer Bürger. Mhm. Und auf der rechten Seite von ihm, auf dem Bild, sitzt ein GI, damals im ersten Irakkrieg, und hält ihm eine Wasserflasche hin. So, links von dem Iraker steht ein GI, ein amerikanischer Soldat, und guckt in eine Gegend rum und hält einfach nur eine Waffe in der Hand. Mhm. Das sieht aber so aus, als wenn er ihm die an Kopf hält. So, und dann hat unser Dozent Folgendes gemacht, hat uns dann gezeigt, wie dieses Bild in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. In der westlichen Welt wurde der Typ mit dem Gewehr abgeschnitten. Also du hast nur gesehen diesen vollgestaubten Iraker, wo der amerikanische Soldat hingeht und gibt ihm das Wasser. Mhm. So, und in der arabischen Welt wurde der weggeschnitten und da konntest du nur sehen, da steht ein vollgestaubter irakischer Bürger und da steht ein amerikanischer Soldat daneben mit dem Gewehr, hält ihm an Kopf. Mhm. So, und da ist mir zum ersten Mal auch bewusst geworden, damals als junger Mensch, boah, ey, da wo wir reingehen, in diese Bubble, in diesen Job, musst du wirklich aufpassen, weil du kannst alles, was du möchtest, in alle Richtungen lenken, wie du es willst.
Denn, also jetzt bist du ja bewusst aus diesem Journalismus-Ding raus, ne?
Ja, also nicht bewusst, sondern ich bin da rausgerutscht, weil ich habe damals aus Versehen schon kapiert, wie es sich Social Media entwickelt. Hm. Oder nein, ich habe es nicht kapiert, das war aus Versehen. Hm. Das war wirklich aus Versehen, weil das kam aus der Situation heraus, dass ich so ungeduldig bin. Ne? Reden und schreiben konnte ich schon immer. Hm. Aber in dem Job, das kennst du auch, du musst immer warten. Du wartest auf den Redakteur, der was schreibt, du wartest auf jemanden, der was organisiert, oder du wartest dann nachher auf den Schnitt und du wartest darauf, dass irgendjemand dir zuarbeitet. Ich habe mir einfach während des Studiums alles drauf geschippt. Mit Mediengestaltung, Videoschnitt, Reden, Schreiben konnte ich schon immer. Sodass ich jetzt davon profitiere in meinem Job, dass ich einfach alles kann, was jetzt gerade abgefragt wird. Ne? Also über KI werden wir vielleicht auch noch sprechen. Das wird mich dann auch noch ablösen. Aber jetzt im Moment ist der USP, den ich habe, warum ich auch gebucht werde, ist, dass die Leute nur mich schicken müssen und nicht mehrere Leute.
Okay.
Und das ist halt ein Riesenvorteil, den ich im Moment noch habe. Aber du sagst, Journalismus, natürlich bin ich als Pressesprecher eines Fußballvereins natürlich auch immer noch journalistisch unterwegs. Und ganz ehrlich, ich sehe mich, auch wenn ich viel Content produziere, Bücher schreibe und sonst irgendwas, ich sehe mich trotzdem in erster Linie immer noch als Journalist.
Weißt du, wenn du Journalismus studierst, dann stelle ich mir denjenigen vor, der entweder in der Tagesschau steht, für irgendeine Zeitung arbeitet oder Berichterstattung aus Washington.
Eigentlich mache ich PR, weil ich ja nur einseitig berichte.
Und genau. Ich kann mich nicht damit verheimaten und ich schüpp mir alles drauf, hast du gerade eben gesagt. Ich benutze mal deine Worte.
Gerne.
Sich das von alleine so in die Richtung entwickelt hat. Ne? Kommen wir zum Fußball. Fußball und System.
Sehr gerne.
Fußball ist Systemarbeit unter Dauerbeobachtung, habe ich mir aufgeschrieben.
Ja.
Die Frage ist, Fußball-Business, Fußball an sich ist ein eigenes System?
Voll.
Was ist die wichtigste Wahrheit, die man erst versteht, wenn man innen drin arbeitet? Nicht als Fan, sondern als Verantwortlicher.
Du lernst sofort, dass nichts so ist, wie du glaubst. Mhm. Und um das auch vielleicht echt total episch zu sagen, für mich ist Fußball mittlerweile ein Job geworden, weil wenn du hinter die Kulissen gucken darfst von Profiklubs, und du verlierst den kompletten Zauber. Also Fußball verliert für dich den Zauber. Und manchmal, manchmal erwische ich mich selber, dass ich Menschen beneide, die einfach nur ins Stadion gehen, sich ein Spiel angucken, ein Bier trinken, eine Wurst essen und hinterher das, was sie gerade gesehen haben, bewerten. Ja. Du redest von
mir.
Das hast du gesagt.
Ja, ist so.
Nein, aber das ernsthaft. Also das, die haben weder vorher in die Kabine geguckt, die haben vorher nicht irgendwo anders reingeguckt, die haben nicht nach dem Spiel irgendwo reingeguckt,
sondern haben auch nicht die Möglichkeit, genau.
Wir bewerten halt nur das, was sie sehen. Mhm. Und deswegen finde ich das auch immer so interessant, dass auch Fans so emotional diskutieren, weil sie halt wirklich auch ihren Verein beschützen wollen. Mhm. Weil ein Fußballverein ist für einen Fan etwas Heiliges. So, und genau das geht dir verloren, wenn du hinter die Kulissen guckst. Du lebst in einem System, wo sehr, sehr viel Geld umgesetzt wird. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Ich will gar nicht so kapitalistisch rüberkommen, aber es ist nun mal so, dass das wirklich eine Bubble ist, in der sehr, sehr viel Geld verdient wird, in der es auch total überflüssige Jobs gibt. Mhm. Ne? So ein Fußballprofi von heute. Und jetzt weißt du, jetzt sagen die Leute wieder, oh, der arme Fußballprofi, aber die haben es nicht leicht. Weil stell dir vor, du gehst jetzt hier aus dem Heimathaus in Schepsdorf, gehst du raus und da stehen 20 Leute und halten alle ihr Handy drauf. Weil das gab's ja früher, gab's das ja nicht.
Nee, gab's nicht.
Eine Geschichte, das ist so witzig, da war ich mit Bayer Leverkusen in München. Da bin ich dann natürlich, da war Florian Wirtz letzte Saison noch dabei und so, dann bin ich hinter denen hergelaufen und hab die gefilmt. Weil das mein Job ist. Mhm. Und selbst mir ist das auf den Sack gegangen, dass die Leute uns gefilmt haben. Mhm. Wo ich dann selber hinterher gedacht habe, so ey, was, na, ey, bleib mal locker. Für die ist das was so Besonderes, die Jungs da zu sehen und die Jungs dann und dann im Freundeskreis die Videos rumschicken. Hey, ich habe gerade Florian Wirtz gesehen.
Ja,
genau,
das ist es. Ne? Also wenn du sagst, ja, ich weiß, jetzt sagen die da draußen wieder, der arme Fußballer, das stimmt ja alles so gar nicht. Bin ich total zwiegespalten, muss ich dir sagen, weil auf der einen Seite
verdienen sie so viel Geld.
Nee, weißt du, mit Schmerzensgeld hat das nichts zu tun. Auf die Schiene will ich gar nicht.
Okay.
Es kann nicht sein, dass irgendjemand sich erdreistet, jemandem anderen zu sagen, du hast das zu ertragen, weil dafür bekommst du viel Geld. Das ist anmaßend,
das stimmt.
Respektlos
ja.
und schon gar nicht wertschätzend seiner Arbeit gegenüber. Ob das wirklich überbezahlt ist, das müssen andere entscheiden. Und das System macht es möglich. Das andere Herz in meiner Brust ist, wenn ich mich für einen Job entscheide, nehme ich ihn so, wie er kommt. Und wenn das heißt, dass ich 24 Stunden, wenn ich draußen rumlaufe, der Chance unterliege, gefilmt zu werden, dann ist das so.
Und der Umkehrschluss, Entschuldigung, darfst sofort weitermachen. Mhm. Der Umkehrschluss ist ja aus dem, was du sagst. Und wenn ich damit nicht fein bin, dann mache ich was anderes.
So ist es.
Genau.
Zum Glück sind wir frei in unserer Berufswahl. Ne?
Ja.
Deshalb, ich hoffe, es ist klar geworden, warum das für mich ein zweischneidiges Schwert ist. Zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Erzähl mir von einem Punkt, an dem du wusstest, wenn ich jetzt den falschen Satz sage, wird's richtig groß. Und was war das?
fällt mir sofort eine witzige Geschichte ein. Mhm. Ich habe ein Spiel kommentiert, B-Junioren, Halbfinale, Juniorinnen in Aurich. Aurich gegen Spielvereinigung Aurich gegen Eintracht Frankfurt. Und da hatte Frankfurt hatte eine Spielerin mit dunkler Hautfarbe. Siehst du, ich umschiff das sogar, ne, das Wort schwarz zu benutzen. Aber eine dunkelhäutige Spielerin. So. Und die hatte weiße Schuhe an. Und während des Spiels habe ich immer, ich wollte einen Spruch sagen und der ist mir selber, ist mir der im Halse stecken geblieben. Mhm. Und ich möchte mal von dir wissen, ich will gar nicht wissen, ob der witzig ist, weil das darf jeder für sich selber beurteilen. Und ich wollte sagen so, ja, und die Spielerin bla bla bla, ich weiß nicht mehr ihren Namen, erkennt ihr ganz klar an den weißen Schuhen. Ob das jetzt witzig ist oder nicht, aber ich habe wirklich 90 Minuten darüber nachgedacht, wenn ich das jetzt sage, weil das war nämlich ein Spiel im Rahmen des DFB, dann bin ich nicht mehr Hardy Klossek, der kleine dicke Junge aus Schepsdorf, sondern wenn das hochkocht, bin ich auf einmal der Kommentator vom DFB, DFB-TV. Mhm. So, darf ich das sagen oder darf ich das nicht sagen? Mhm. Sag mir mal deine ganz ehrliche Meinung.
Du denkst ja nicht ohne Grund nach, wie man merkt.
Ja.
Und du weißt, welche Nachhaltigkeit das mit sich ziehen kann. Und in einer Welt, in der jeder unmittelbar seine Meinung nach außen tragen kann und dir somit auch Schaden zufügen kann. Ob du das so gemeint hast oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, weil bis du dich nämlich dazu geäußert hast, bist du schon fertig.
Genau, aber ich hab's nachher nicht gesagt und ich kann dir sagen, ich habe diese Geschichte schon öfter erzählt und ich habe wirklich alles gehört. Ich hab von, bist du bescheuert, raushauen. Ne? Oder so, ey, nee, kannst nicht sagen. Wenn wir über Wertung und Haltung sprechen, da sind wir zum Beispiel auch bei einem anderen Beispiel von Jörg Dahlmann. Ne? Jörg Dahlmann hat ja gesagt, so im Land der Sushi, ne? Letztendlich ist das rassistisch? Ist das zu sagen, im Land der Kartoffel, im Land der Sushi, das ist, und der hat ja wirklich einen Mega-Shitstorm gekriegt.
Weißt du, was das Schöne ist? Dass wir so individuell unterwegs sind, dass das jeder für sich selber mittlerweile entscheiden kann. Ob das
Problem ist aber, jeder darf seine Meinung ins Internet.
Ja, und das habe ich ja gerade eben gesagt. Ja. Ne? Das habe ich ja gerade eben gesagt mit, die Nachhaltigkeit ist, dass du erst einmal die Keule kriegst, und zwar von allen Seiten, weil jeder die Möglichkeit hat und das auch sogar noch anonym.
Ja.
Zum größten Teil oder zum Teil, bis du dich dazu äußern kannst.
Ja.
Die Selbstständigkeit, die du vor 2 Jahren, sagtest du, umgesetzt hast. Was war der eigentliche Grund, dich selbstständig zu machen? Und warum hast du gesagt, ich will das auf meinen Namen bauen?
wenn du die Antwort hörst, dann weißt du, warum ich lache. Der Grundgedanke dahinter, Basti, es ist kein Scheiß. Der Grundgedanke vor 2 Jahren war, öfter zu Hause zu sein.
Mhm. So, und jetzt funktioniert,
hat super funktioniert. So, also ich war 2023, ich habe ja schon erzählt, ich war ja viel unterwegs und gerade auch in der Entwicklungsphase von meinem Sohn, hatte ich so im November, so November 23, hatte ich so für mich so zu Hause das Gefühl, so boah, irgendwas läuft da nicht in die richtige Richtung. Irgendwas blockiert dich, irgendwas ist nicht richtig. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich sehr, sehr gut vernetzt bin hier in der Region.
Ja.
Und bin dann halt auf zwei Freunde, jetzige Geschäftspartner und Kunden zugegangen und hab denen erzählt, hab gesagt, ich würde mich gerne selbstständig machen. So, und da haben die gesagt, wohin ich das Geld überweise, ist mir egal, ob sag ich, krieg deine Leistung. So, und da war das für mich dann in dem Moment total einfach zu sagen, okay, ich gehe aus diesem Angestelltenverhältnis, gehe ich raus und mach's dann auf meinen Namen. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil ich halt schon mit Kunden gestartet bin. Auch die Stadtwerke Lingen zum Beispiel hier.
Ja, es hat gibt eine gewisse Sicherheit. Ne?
Ja, natürlich, sonst hätte ich es nicht gemacht, weil ich bin kein Zahlenmensch. Du musst dazu wissen, also Kopfrechnen ist bei mir ganz, ganz schlimm. Also null. Und null,
du musst immer wissen, schwarze Zahlen sind super, rote Zahlen sind doof.
So
viel kann ich dir wohl mit auf den Weg geben.
Das weiß ich noch, aber da hört es für mich auch auf. Und mich haben früher auch schon immer Leute gefragt, warum bist du eigentlich nicht selbstständig? Mhm. Und das war immer genau dieser Punkt, der mich davon abgehalten hat. Und jetzt ist es zum Beispiel auch so, dass die ganze Buchhaltung und die ganzen Zahlen, diese Leistung kaufe ich ein, weil sonst wäre ich schon pleite. Sonst
bin ich ein sitzen. Verfechter davon, dass du 100% da reinstecken sollst, An Kraft, was dich ausmacht. Und den Rest lässt du andere Profis machen für den Brit. So kann's nur gut werden am Ende des Tages.
Ganz ehrlich, ich wäre pleite. Wenn ich das hätte selber machen müssen, würden wir hier nicht sitzen, sondern du würdest mich beim Entenfüttern hier an der Ems sehen.
Was hat dich die Entscheidung gekostet?
Wie meinst du das?
Du hast gesagt, ich gehe aus dem Angestelltentum raus und mache mich selbstständig. Cool, ich habe da eine gewisse Sicherheit, ich habe Kunden, die mitgehen. Gab es etwas, was das dich gekostet hat, aus dem Angestelltentum rauszugehen?
Ich hatte genau die gleichen Ängste, die wahrscheinlich jeder in der Situation hat, der aus einem Angestelltenverhältnis rausgeht, um sich selbstständig zu machen. Ich hatte wirklich Angst, also das gebe ich wirklich zu, und schlaflose Nächte. Mhm. Bin ich gut genug? Ist das, was ich tue, ist das gut genug? Mhm. Ist das überhaupt gewollt? Ist das zukunftsfähig? Kann ich das? Kann ich die Menschen gewinnen? Kann ich Kunden gewinnen? Das wusste ich nicht. Mhm. Und ich wusste auch zu dem Zeitpunkt zum Beispiel auch nicht, wie gut mein Netzwerk ist. Mhm. Ich hatte keine Ahnung. Und gekostet hat mich das echt einige Nächte. Mhm. Also eigentlich hatte ich immer sehr viel Selbstvertrauen, auch beim Fußball. Ich hatte immer eine große Fresse. Mhm. Also das
kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen.
Ich hatte immer eine große Fresse. So auf dem Platz, neben dem Platz. Ich kann dir auch Sprüche sagen, die in der Zeitung standen und weißt du, die mir auch auf die Füße gefallen sind teilweise. Mhm. Aber ich habe eigentlich nie gezweifelt. Nur zum ersten Mal habe ich gedacht, so, weißt du, weil wenn du eine GmbH gründest, dann geht's ans Eingemachte. Weil dann hast du auch kaum mehr Chancen, wieder zurückzugehen. Du bist verantwortlich für deine Familie, du bist verantwortlich für deine Frau, für dein Kind. Ich habe 2 Kinder, das darf man nicht vergessen. Meine Tochter ist nicht meine leibliche Tochter, aber meine Frau hat die Leonie mit in die Ehe gebracht und ich mache da gar keinen Unterschied. Mhm. Also 2 Kinder, Frau, Haus, alles, so dieses typisch emsländische Leben. Und das war natürlich, das war eine Situation, ich wusste es nicht. Ich möchte das viel positiver ausdrücken. Ich kann dir den Moment nennen, wo ich für mich gewusst habe, okay, das kann nur funktionieren. Weil mein Netzwerk ist so, ich habe einen Kunden, der hat mehrere Filialen, ist Optiker hier. Ne? Mhm. Und als ich das gepostet habe, ich habe mich selbstständig gemacht. Hat er mich am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, du, ich habe gerade meine Agentur in Hamburg gekündigt, du kannst mich als Kunde gar nicht ablehnen. So, und wenn du so deine Kunden gewinnst, dann weißt du, okay, alles klar, du kannst nicht alles falsch gemacht haben in den letzten 20, 25 Jahren.
Es geht nicht darum, Lebensläufe zu sortieren, auch nicht Profile in Raster zu pressen. Und es geht erst recht nicht um Fließbandarbeit, es geht um Menschen, ums Zuhören, das Potenzial in jedem von uns zu entdecken. Wir bei Expertiv bringen Menschen nicht in Jobs, sondern in ihre berufliche Heimat. Ins Ankommen.
Ja, am Ende ist es ja auch oftmals so, dass egal unter welcher Flagge du läufst, wenn du Dienstleistungen, gerade Dienstleistungen an den Mann, an die Frau divers bringst, dann ist es ja so, dass du derjenige welche bist. Und nicht, ob da jetzt A, B oder C GmbH drüber steht, ist ja total egal.
Das war auch bei der Namensgebung, war das auch witzig. So das, wenn du wüsstest, was ich für bescheuerte Namen hatte, so voll was Englisches und weißt du, so zusammengebastelte Sachen, wo ich dann nachher gesagt habe, ich glaube, so eine GmbH gründet oder die erste GmbH gründet man eigentlich nur einmal. Da muss da schon der Name draufstehen. Mir ist ja völlig bewusst, Basti, dass Klossek Media ist jetzt nicht unbedingt so aus dem Köpfen vom 26-köpfigen Autorenteam entsprungen. Es ist nicht besonders kreativ, aber ich mag diesen Namen einfach. Ne? Und wenn du meine Tasse, ich hab dir meine Tasse mit meinem Logo geschenkt, da steht mein fucking Name drauf. So.
Ja, das ist am, geil. Ende, das am Ende passt es auf jeden Fall zum Emsland.
Ja. Ja, also was willst du damit sagen?
Das ist bodenständig.
Ich hau dir gleich eine.
Das ist bodenständig.
Achso, okay, alles klar.
Wenn ich dich frage, was nicht verhandelbar ist, auch wenn es Geld kostet, was ist das?
Ich wusste, dass du mir die Frage stellst, weil du mir die in der Mail 2-mal gestellt hast, in der Einladungsmail. Ja, pass auf, ich habe lange darüber nachgedacht und ich kann mir vorstellen, ohne viele Podcasts von dir gehört zu haben, hole ich alles nach. Ich kann mir vorstellen, dass oft diese Antwort gekommen ist, Familie ist nicht verhandelbar, Liebe ist nicht verhandelbar, Heimat ist nicht verhandelbar. Und da hab ich selber für mich drüber nachgedacht und habe gedacht so, ja, aber das ist nicht die Antwort, weil das muss klar sein. Dass ich glaube, diese Unverhandelbarkeit von Liebe und auch Familie, das musst du nicht erwähnen. Und habe ich mir überlegt, was antworte ich? Da ist mir eine Antwort gekommen und habe gesagt, für mich ist nicht verhandelbar und da werde ich auch ganz ernst, dass ich alle Menschen gleich behandle und dass ich alle Menschen positiv behandle. Wenn ich in einen Raum komme, so, und wenn du öfter mit mir unterwegs wärst, würdest du das auch mitkriegen. Ich gehe immer mit einem Lächeln in einen Raum, weil ich immer glaube, dass wenn du positiv den Menschen gegenübertrittst, bekommst du in mindestens 98% der Fälle, bekommst du diese Positivität zurück. Und deswegen ist für mich die Freundlichkeit und auch das, wie ich mit Menschen umgehe, das ist für mich nicht verhandelbar.
Wenn du alle gleich behandelst, dann bist du ja immer du.
Ja, immer.
Dann bist du quasi immer echt.
Immer. Mhm. Das Ding ist halt, wir haben ja auch über Fußball gesprochen und da sind zum Beispiel, es gibt einfach Dinge, die du als Pressesprecher zum Beispiel weißt und dann fragt dich jemand was und du musst ihn anlügen, weil du weißt ganz genau, du kannst nicht anders als ja, Lügen klingt so hart.
Wie geht's dir denn damit, wenn du das machst?
Das ist mein Job.
Und
kein Problem mit.
Hast du gar kein Problem mit?
Null Probleme mit, weil ich weiß, dass ich in dem Moment einfach nur professionell bin. Mhm. So, das ist jemand dann ins Gesicht zu lügen, der Presse zum Beispiel, habe ich kein Problem mit. Aber das heißt nicht, dass alles andere, also diese Freundlichkeit und diese Ehrlichkeit, die ist für mich nicht verhandelbar im privaten Bereich. Du kriegst immer nur einen Hardy.
Wenn du live sprichst, woran merkst du, dass du gerade fair bleibst? Du merkst, dass du kurz davor bist, nur noch Wirkung zu machen. Wenn du fragst, bleibst du in der Regel fair. Es kann aber sein, dass du irgendwann so weit fragst, gerade in deinem Podcast,
ja,
dass du Wirkung erzielen willst, weil es geil werden soll.
Nein.
Auf der anderen Seite, bist du fair, auch wenn es dein Job ist, wenn du die Journalisten anlügst?
Ich weiß, worauf du hinaus willst und ich weiß, was du meinst. Wir haben einen Wohlfühl-Podcast. Wir sind ja nicht journalistisch investigativ unterwegs und wollen irgendwelche Geschichten aufdecken oder einen Gast an die Wand drücken oder sonst irgendwas, sondern wir wollen einfach seine Geschichten hören.
Okay.
So, und deswegen ist zum Beispiel in dem Podcast ist es so, dass ich mich super gerne auch mal zurücklehne und sage so, ey, weißt du was, Hadi, das ist nicht deine Show. So, die sind viel, viel cooler als du und lass die einfach erzählen. Und ich habe dann einfach nur Fragen. Also für mich entstehen daraus Fragen oder Ableitungen, aber das ist ein Wohlfühljob. Also die Leute sollen sich wohlfühlen in unserem Podcast.
Ja, ich habe auch nicht den Eindruck, dass du da in irgendeiner Art und Weise Richtung Wirkung gehst. Ne?
Würde also auch rausgeschnitten werden, ganz ehrlich, okay. Weil es halt auch vom Auftraggeber auch so formuliert ist. Ich meine, ich habe da wirklich noch nie drüber nachgedacht, weil es immer Gäste waren. Ne, das sind auch, du musst auch immer überlegen, es sind Ansgars Freunde. Bis jetzt waren Gäste immer nur da, die Ansgar Brinkmann geholt hat mit Arndt Zeigler, mit Mario Basler, mit Thomas Helmer und Peter Hüballer. Wer wäre ich denn, dass ich seine Freunde auflaufen lasse? Mhm. Also das macht man nicht.
Mhm. Ne? Wobei Wirkung nicht unbedingt gleich auflaufen lassen ist. Ne? Also ich kann ja auch Wirkung
sagen. Ich weiß,
sagen,
was du meinst. Ich könnte auch polemische Dinge einfach den Jungs in den Mund legen.
Nee, auch das meine ich nicht.
So, dass ich weiß, was Wirkung erzielt. Ich wüsste, was ein Peter Hüballer sagen müsste, damit unser Podcast am nächsten Tag im Fernsehen oder in der Zeitung steht.
Genau.
Das weiß ich ganz genau, aber das macht man nicht.
Also man macht es generell nicht und vor allem nicht, wenn es nicht das Format ist. Was ist bei dir der Teil von Arbeit, den keiner sieht, aber der entscheidet, ob du am Ende noch gerade bist?
Alter, du hast richtig krasse Fragen, ey. Das gefällt mir gerade total gut. Weißt du, du wirst zu einem Podcast eingeladen und hast gedacht, okay, dann laberst du halt 2 Stunden über dich. Das habe ich schon 100 Mal gemacht.
Ja, und genau deshalb brauchen wir jetzt nicht das 101. Mal machen. Und ich bin interessiert an dir als Person.
Ja, geil.
Und an dem, was du arbeitest. Und in der Regel gibt es da eine Parallele,
ja,
die aus dir herauskommt. Und wenn du sagst, ich bin gerade, weil... dann ist das, weil der Hardy ist.
Ich glaube, das, was keiner sieht, wie ich mit Menschen und Kunden umgehe, das sieht keiner. Bei mir siehst du ja wirklich nur das Endergebnis. Hm. Ne? Also wenn ich ein Video hochlade oder wenn ich ein Video verschicke an den Kunden, dann ist das Endprodukt. Aber wie dieses Endprodukt zustande gekommen ist, so das ist das, was keiner sieht. Und ich glaube genau, dass ich in diesem Prozess genauso gerade bin wie vor der Kamera. Was ich an meinem Unternehmen und auch an meinen Kunden so liebe, und das meine ich jetzt nicht, um irgendwelchen Kunden in den Arsch zu kriechen, Entschuldigung, dass ich das so hart formuliere, ist, dass ich nicht einen einzigen Kunden habe, bei dem ich ein schlechtes Gefühl habe, wenn der mich anruft oder wenn ich oder dann nicht ans Telefon gehe oder denke so, jetzt ruft der wieder an, sondern.
Das ist aber schön in der Selbstständigkeit, dass man sich seine Partner aussuchen darf.
Ja, aber ist das immer gegeben?
Nee, weißt du, warum das so ist? Ich habe irgendwann verstanden, dass die Rekrutierung nicht ein billiges Matchen von Lebensläufen und Anforderungsprofilen ist, sondern von Menschen mit Partnern.
Ja.
Und wenn die Wertekultur derer beiden nicht zu einem hohen prozentualen Anteil übereinstimmt, dann ist diese Partnerschaft auf tönernen Füßen gebaut. Das ist das Thema. Und das hast du ja gerade eben auch, nichts anderes hast du gerade eben mit anderen Worten gesagt in dem Moment.
Bei dir hört sich das aber viel schöner an.
Ja, weil ich da auch die ganze Zeit drüber spreche. Nein, nee, weil es mir tatsächlich auch wichtig ist. Ja. Deshalb geht es ja hier auch um Werte und Haltung in Arbeit und nicht um was anderes. Du suchst dir unterbewusst auch die Partner aus, die total passig zu dir sind.
Nicht so. Unterbewusst. Null unterbewusst.
Unbewusst. Aber ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass ein oder anderer Partner dabei ist, der ist da so dabei gekommen, weil einfach ihr cool miteinander seid und du gar nicht darüber nachgedacht
alle.
Hast. Und siehst du, ja. Und das ist, weil innerlich was stimmt.
Voll geil. Also das ist schön, dass du das sagst und ich sich so richtig schön da immer reingrätschen kann. Aber ich hab nur Kunden, mit denen ich mich super verstehe.
Ich hab noch die Frage gehabt, wann der Druck bei dir mal maximal war. Ich würde sagen, das war der Punkt, an dem du dich selbstständig gemacht hast und du aus Respekt Angst wurde.
Da hast du vollkommen recht. Das war eine Situation, die habe ich so in meinem Leben noch nie erlebt. Und das war halt wirklich echt der Druck meines Lebens. Aber es ist ja sehr, sehr schnell, wie ich das gerade schon ausgeführt habe, sehr schnell dieser Druck gelöst worden, weil ich halt mit dem dann direkt auch meine ersten Kunden dann hatte und dann irgendwann bin im Februar 2024 gestartet und war im März 2024 über dem Break-Even. Mhm. Weil mein Geschäftsmodell ist so ausgebaut, dass ich feste Partner habe, die monatlich bezahlen. Mhm. Und alles andere, was so noch reinkommt, ist dann on top.
Nice to have.
Absolut, ja. Und das ist halt,
wie der Engländer sagt.
Und da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, wie diese Psychologie des Menschen überhaupt funktioniert. In dem Moment wollen sie alle was von dir. Mhm. Und in dem Moment, wo du Nein sagst, komm noch mehr. Und du sagst so, ey, ich kann das nicht. Und deswegen habe ich zum Beispiel ja auch im Oktober letzten Jahres meine Mitarbeiterin eingestellt, die Emilia, genau aus dem Grund, weil ich an einem Punkt war, wo ich sagte, ich kann das alles nicht mehr selber abarbeiten. Und sie ist sehr, sehr fleißig und sie übernimmt auch diese Fleißarbeit. Dass wenn ich zum Beispiel 3 Tage in der Woche unterwegs bin, dann sind 3 Ordner angelegt mit Videomaterial. Mhm. Das schiebe ich bei uns auf den Server und bitte Emilia darum, dass sie mir diese Filme vorbereitet. Mhm. Ne? So, und das ist zum Beispiel eine Sache, die mir in der Arbeit unglaublich viel
abnimmt.
Absolut.
Ja, klar. Nachvollziehen. Genau. Adi, bevor wir langsam zum Ende kommen, was ist dein Kompass auch dann, wenn es brennt?
Dass du mit Freundlichkeit durch jede Tür kommst. Das
mit gespielter Freundlichkeit kommst du durch jede Tür.
Nein, das ist nicht gespielt. Also du darfst gespielte Freundlichkeit fällt irgendwann auf und fällt dir auf die Füße. Du musst einfach nett zu allen Menschen sein, dann helfen sie dir auch. Ich glaube, das ist egal, wie es brennt. Und ich glaube, ist egal, wie in welchen Situationen du dich befindest, die negativ sind. In dem Moment, wo du vorher zu ihnen freundlich warst, immer noch freundlich bist, wird dir geholfen. Ich glaube, auf dieser Welt gibt es kein einziges Land, wo es Menschen gibt, die dir nicht helfen, wenn du freundlich fragst. Mach doch selber mal den Versuch und geh morgens in eine Bäckerei und sag gar nichts.
Ja, ich
habe
einen guten Freund, der sich jetzt 100%ig angesprochen fühlt, wenn nicht, dann heißt er Christian, der grundsätzlich, wenn er irgendwo reinkommt, dann sagt er, hallo, du hast gar keine andere Möglichkeit, entweder zu denken, boah, was geht denn mal auf den Sack? Aber ich fange jetzt schon wieder an zu lachen.
Ja.
Und du kriegst auf jeden Fall ein freundliches Hallo zurück.
Ja.
Ne, so, vielleicht auch, man sagt ja im Leumund, so wie man in den Wald reinruft, so schaltet
es hinaus. So schaltet es hinaus, das ist auch so. Und
aber
deswegen ist das auch nicht verhandelbar.
Nee, alles gut. Ist auch vollkommen in Ordnung, dass das für dich nicht verhandelbar ist. Und gehe ich mit. Abschließend, du hast den Piet und deine Tochter. Wir wollen nicht darüber nachdenken, aber wenn die zurück an den kleinen dicken Jungen aus
Chefsdorf
denken. Ich habe das jetzt mal einfach so adaptiert, weil ich es cool fand.
So wird wahrscheinlich mein nächstes Buch heißen.
Was,
der kleine, dicke Junge aus Chefsdorf.
Wenn die an dich denken, was soll hängen geblieben sein?
Das ist genau den Titel, den du trägst in deinem Podcast. Ich möchte gerne, dass meine Kinder irgendwann über mich sagen, dass er mir Werte vermittelt hat, mhm. dass er immer die Konstante war, dass mhm. ich mich immer auf ihn verlassen konnte, dass ich immer, dass ein Ja ein Ja war und Nein Nein. Mhm. So, das ist das, was ich mir wünschen würde, dass meine Kinder mal über mich sagen und immer auch sagen so, ey, mit dem konnte man immer viel Spaß haben. Weil wenn der Spaß im Leben zu kurz kommt, ey, warum lebt man dann? Ich möchte weitermachen. Hast du nicht noch ein paar Fragen?
Nein. Wir kommen tatsächlich zum Ende, weil es jetzt immer geiler wird, wenn ich zugleich zu meiner Zusammenfassung komme. Das hat sich wie ein roter Faden und das sprudelt gleich aus mir raus. Hat es dir gefallen, Hanni?
Ja, es war intensiv. Deswegen hat es mir gefallen, weil ich was anderes erwartet hatte.
Okay.
Weil du das vorhin auch gesagt hast. Ich habe während des Podcasts manchmal drüber nachgedacht, wie ich da draußen wirke. Mhm. So, und das ist eigentlich schon, wie wir festgestellt haben, eigentlich gar nicht so richtig. Ich will gar nicht falsch sagen, aber gar nicht so richtig, weil du schon den gekriegt hast, der ich bin. Aber ich habe zum Beispiel bei Fragen habe ich selber das Gefühl gehabt, dass ich ein bisschen ins Schlingern gekommen bin, weil ich mir selber diese Fragen gar nicht gestellt habe, weil ich einfach ja selber mit mir 24 Stunden unterwegs bin und viele Dinge so gar nicht bewusst auch beantworten muss für mich selber.
Nachzuvollziehen, warum fragt man sich solche Fragen denn selbst, wenn man mit sich allein ist? Und das ist auch das, was am häufigsten genannt wird in der zweiten Staffel von In Arbeit, wenn ich frage, wie war's? Ja, war intensiv, aber oftmals auch, boah, ich habe über Dinge nachgedacht und das nehme ich auch mit. Das ist auch das, was alle mitnehmen.
Das ist ein Kompliment,
Basti. Vielen Dank dafür, das nehme ich auch als Kompliment.
Ja.
Ihr schenkt mir eure Zeit und ich möchte euch auch irgendwas schenken. Und wenn es das ist, dass über eine oder vielleicht zwei Fragen zu Hause nochmal mit der Holden diskutiert, besprochen wird oder Mensch, der hat mich zum Denken angeregt, dann schenke ich dir das halt, ne? Neben meiner Zeit, die ich dir auch schenke.
Absolut, vielen, vielen Dank. Ja,
ich find's krass, ne? Du hast am Anfang eins gesagt, und zwar, du möchtest nicht mit Menschen arbeiten, die nicht echt sind.
Ja. Darf ich dann nochmal eben kurz, bevor du die Zusammenfassung, weil das ist eine total, total coole Geschichte, weil ich mit meinem besten Kumpel ziehen wir gerade auch ein Business auf. Das ist ein Dienstleistungsnetzwerk für Ärzte.
Ja.
Und wir haben uns wir wissen selber noch gar nicht genau, ob wir mit diesem Slogan nach draußen gehen oder ob wir das immer nur als Arbeitstitel benutzen.
Okay.
Und das fasst nämlich das saugut zusammen. Und wir haben nämlich für uns festgestellt, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt Business machen in einem Netzwerk mit Menschen, nur mit Menschen, die wir mögen. Unser Claim heißt, keine Arbeit mit Arschlöchern. Wir haben keine Zeit mehr für Arschlöcher. Mhm. So, das ist, weil wir halt auch zu alt dafür sind, uns mit Arschlöchern auseinanderzusetzen. Mhm. Und Entschuldigung, dass ich das jetzt so crashe,
alles gut.
Weil mir fiel das gerade so ein, weil wir das wirklich für uns immer benutzen. Und du glaubst gar nicht, wie oft wir in der WhatsApp-Gruppe von uns auch geschrieben haben, ja, wir haben keine Zeit mehr für Arschlöcher. Mhm. So, und das ist halt auch wirklich zusammenfassend kann man das sagen. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie das nach draußen wirkt, aber es ist mir egal.
Nein, soll ja auch authentisch sein und am Ende des Tages genau das, worauf ich jetzt hinaus möchte. Du hast das am Anfang gesagt, du möchtest nicht mit Menschen arbeiten, die nicht echt sind. Hast jetzt gerade eben das beste Beispiel dafür gegeben. Es ist mir egal, wie es da draußen klingt, weil das echt war. Du hast gesagt, die Kinder sollen sagen, ich konnte mich auf den kleinen Dicken aus Schepsdorf verlassen.
Ja.
Ein Ja war ein Ja, ein Nein war ein Nein. Was ist das? Echt? Real? Du hast gesagt, Journalismus ist eine Darstellung von demjenigen, der Journalismus macht. Du forderst Echtheit, du forderst Real. Du hast gesagt, ich bin freundlich. Und da habe ich gesagt, bist du prinzipiell freundlich oder ist das eine aufgesetzte Freundlichkeit? Nein, ich bin echt. Warum willst du alle gleich behandeln? Ja, weil das authentisch ist. Das bin ich, das ist echt. Bei dir geht's immer um das Echtsein.
Ja.
Ich denke, das ist auch dein persönliches USP.
Wenn das so ist und wenn du das auch so empfindest und so zusammenfasst, dann freut mich das sehr, weil sagen kann man vieles, überprüfen kannst du es jetzt in dieser Situation nicht. Mhm. Ich könnte dir jeden Scheiß erzählen. Mhm. Ich hoffe aber einfach, dass wenn du mit Menschen sprichst, die mich kennen oder die du und wir zusammen kennen, dass die das dann bestätigen. Und das wäre für mich das größte Geschenk überhaupt, weil das ist für mich halt wirklich, um nochmal so episch zu sein, nicht verhandelbar, weil sich das einfach gehört. Weil ich bin nicht besser als die Bäckersfrau. Ich bin nicht besser als der Handwerker oder sonst irgendwas. Mhm. Und da ist zum Beispiel auch, ich weiß, du willst Schluss machen, ich habe aber noch voll Bock.
Nee, alles gut.
Da ist zum Beispiel gerade in meinem Job, habe ich sehr, sehr geile Gelegenheiten, dass ich halt wieder zurück auf den Boden geholt werde. Da, mein großes Beispiel ist zum Beispiel, als ich mit Bayer Leverkusen in Kopenhagen war, da sind wir nach dem Spiel, das war donnerstagsabends, sind wir donnerstagsabends nach dem Spiel direkt mit der Mannschaft zum Flughafen gefahren worden. Wir haben da nicht noch eine Nacht übernachtet. Dann bist du in so einem Hangar, wo dann das Flugzeug schon wartet und so, schon eine coole Nummer. So, und wenn du da 2-3 Tage mit denen unterwegs bist, das hatte ich vorhin ja schon anklingen lassen, ist das halt WIP-WIP. Ne? Das ist so, du bist mit den Sponsoren unterwegs. Ich fotografiere dann auch die Sponsoren für deren Kanäle und so und stelle denen die Fotos dann zur Verfügung. So, und dann kam ich nach Hause, dann freitags morgens oder freitags mittags irgendwann, hab mich schlafen gelegt und bin dann abends direkt losgefahren und saß nachts um 2.30 Uhr am Grillen mit den Jungs von Moss, von einem Abbruchunternehmen, für das mein Kunde ist. Die haben auf der A43 in Dortmund haben die eine Brücke abgebrochen an dem Wochenende. Das heißt, ich habe donnerstags abends noch WIP-WIP Kopenhagen gehabt. Eine Nacht später saß ich mit den Jungs von dem Abbruchunternehmen auf dieser kaputten Brücke oder beziehungsweise neben dieser kaputten Brücke. Alles war staubig und so. Und da habe ich mich wirklich dann auch bewusst mal einfach rausgenommen und dann auch geguckt und habe gesagt so, ey, wie privilegiert bist du eigentlich? Wie geil ist das eigentlich, dann auch dann auf der einen Seite dieses WIP-WIP zu haben und auf der anderen Seite dann dieses ganz Normale. Und ich kann dir nicht mal sagen, und das meine ich zu 100% ehrlich, Basti, ich kann dir nicht mal sagen, was ich geiler finde. Ob ich diese WIP-Reisen geiler finde oder mit den Jungs Busenwitze zu reißen auf der A43.
Ja, ich glaube, dass gerade weil du so kompatibel bist und dich auf diese Situation einstellen kannst, kannst du diese Frage auch nicht beantworten. Heißt aber im Umkehrschluss auch, du, wenn du es dir beantworten könntest und würdest es nicht machen, dann wäre es genauso echt, wie es jetzt ist. Und deshalb sind wir wieder bei echt. Und deshalb sage ich, ich hoffe, es hat euch da draußen gefallen, hier in Lingen-Schepsdorf.
Jawohl.
Bei dem Hardy.
Der kleine, dicke Junge aus Schepsdorf.
Ja, das, ich wollte es nicht nochmal sagen. das war Folge 35 von In Arbeit. Ich hoffe, ihr nehmt einiges mit. Vor allen Dingen, ich lobe es mir, dass Hardy so real ist. Und sag danke, dass wir hier sein durften.
Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich, dass ihr mich ertragen habt.
Ja, sehr, sehr gerne. Es war kein Ertragen. Passt auf euch auf, wir bleiben in Arbeit.
In Arbeit ist eine Westwind-Story. Host Sebastian Matthias Skotnik, exklusiver Partner Expertiv. Redaktion und Produktion Westwind Stories.